Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer sehr, sehr speziellen Folge, die wir Johannes eigentlich, auch wenn wir ehrlich sind, jetzt gar nicht so sehr angekündigt haben vorher.
Das stimmt.
Super spezielle Folge. Wer uns auf LinkedIn folgt, der hat so ein bisschen vielleicht gelesen, aber tatsächlich die Folge heute und auch noch eine weitere Folge, die auf euch zukommt, die sind in einem sehr speziellen Umfeld entstanden, Johannes.
Ja, wir sind hier live, also einmal wirklich live zusammen, aber auch noch, das Besondere ist, live mit einem Gast hier an einem Tisch und auch noch an einer Konferenz, an einem Event, nämlich der Hydroverse Convention, wo es ja darum geht, quasi optimistisch in die Wasserstoffwelt zu blicken. Und da haben wir die Ehre, den Podcast wirklich vor Ort aufzunehmen. Und ich habe es ja schon angekündigt, wir haben hier einen Gast, der mit uns an der Bar sitzt. Herzlich willkommen, Max Backhaus.
Hallo.
Freut uns, dass du die Zeit gefunden hast.
Ja, danke für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein.
Max, du bist der CEO oder der Geschäftsführer, ich weiß nicht, wie du dich selbst bezeichnest.
Chief Commercial Officer.
Chief Commercial Officer von Ineratec, einem sehr interessanten Startup. Wir sind aufmerksam geworden auf das Startup, natürlich jetzt auf der einen Seite eben halt durch diesen Vorlauf der Hydroverse Convention und auch den H2Hub. Die Hörerinnen und Hörer von unserem Podcast, die kennen ja auch den H2Hub schon. Wir hatten vor 2 Jahren, glaube ich, dieses Special mit dem H2Hub, wo wir schon mal eine ganze Reihe von Startups vorgestellt haben, die im H2Hub organisiert waren. Und ihr, Max, jetzt reden wir die ganze Zeit, es geht ja um dich eigentlich. Ihr seid auch ja im H2Hub engagiert und habt auch an den entsprechenden Angeboten schon teilgenommen.
Genau, so ist es, ja.
Genau. Und ihr habt da offensichtlich auch relativ erfolgreich teilgenommen, weil ihr werdet ja in wenigen Minuten, aber wenn natürlich die Folge veröffentlicht wird, dann weiß es schon die ganze Welt, ihr werdet ja tatsächlich hier mit einem Award sogar ausgestattet oder wie man es nennen möchte. Insofern interessiert es uns natürlich alle, auch die Hörerinnen und Hörer. Auf der einen Seite natürlich, wer du bist und auf der anderen Seite natürlich, wer dein Unternehmen ist und was da dahinter steckt.
Super. Soll ich einfach mal loslegen?
Leg los. Ja.
Okay, cool.
Leg los. Jetzt haben wir
Genau. Also ich bin Maximilian Backhaus. Ich bin, wie du eben schon gesagt hast, der Chief Commercial Officer von Ineratec. Ich bin Teil der Geschäftsführung zusammen mit meinem Kollegen Tim. Tim ist auch Gründer des Unternehmens und unser CEO und Kasper ist unser CFO. Und dann noch mit Ingo. Ingo kümmert sich bei uns vor allem um die Technik. Das ist also sozusagen unser COO. Genau, ich bin das zuletzt dazugestoßene Mitglied aus der Geschäftsführungsreihe. Ich bin nämlich Ende 24 dazugekommen, also noch relativ frisch dabei und auch recht frisch in der Branche und beim Thema Wasserstoff. Ich war nämlich davor, also bis Ende 23 war ich Chief Marketing Officer von HelloFresh und das habe das 10 Jahre lang gemacht, aber der Kreis schließt sich, denn davor war ich Strategieberater und habe sehr viel im Bereich Chemie und Pharma gemacht. Also das heißt mit dem Thema nicht ganz neu grundsätzlich. Genau. Soll ich ein bisschen was zu Ineratec erzählen? Also für die, die es noch nicht kennen?
Ja, genau. Also ich denke wahrscheinlich, viele von den Hörerinnen und Hörern haben es vielleicht den Namen schon mal gehört oder haben es auf LinkedIn sicherlich mal gesehen und so weiter. Ich meine, es ist ja immer noch so, diese Bubble oder die Wasserstofffamilie, wie man immer so schön sagt, die ist halt immer noch verhältnismäßig klein, so doof es auch ist, aber es ist ja so. Das heißt, man bekommt da schon einiges mit. Aber trotzdem, ich bin mir sicher, es gibt auch diverse Hörerinnen und Hörer, die den Namen und auch deinen Namen wahrscheinlich noch gar nicht gehört haben. Insofern sehr, sehr gerne. Genau. Wenn du uns da die Hintergründe geben könntest.
Ineratec steht für grüne Moleküle. Ineratec stellt synthetische Kohlenwasserstoffe her. Das heißt, wir benutzen grünen Wasserstoff und recyceltes CO2, um daraus synthetische Kohlenwasserstoffe herzustellen. Das können ja ganz unterschiedliche Arten von Molekülen sein, gasförmige, flüssige oder feste Moleküle. Und los ging es mit Ineratec eigentlich vor über 10 Jahren. Ineratec ist eine Ausgründung aus dem KIT. Und hat sich dann über die Zeit über Forschungsprojekte, Forschungsanlagen weiterentwickelt zu einem Hersteller von Chemieanlagen und hat jetzt mit der Zeit dann auch ein eigenes großes Projekt, eine große Anlage entwickelt und verkauft jetzt auch selber die grünen Moleküle. Das heißt, wir haben eben flüssigen Stoffe und die Wachse haben wir jetzt im Angebot seit diesem Jahr. Vielleicht ganz kurz so ein bisschen die Geschäftsbereiche von Ineratec zu verstehen. Also auf der einen Seite verkaufen wir die Chemieanlagen. Das ist Kern der Firma. Und zum anderen haben wir eben ein eigenes Projekt entwickelt und können auch die Produkte, die aus diesem Projekt rauskommen, verkaufen in unterschiedliche Branchen. Wenn man so ein bisschen reinschaut, was ist die Vision von Ineratec? Es geht eigentlich primär darum, E-Fuels in den sehr schwierig zu defossilisierenden Sektoren unterzubringen. Das heißt, in der Luftfahrtbranche, in der Schifffahrt, aber zum Beispiel auch im Schwerlastverkehr oder für ganz bestimmte Anwendungen, wo man Diesel braucht und nicht einfach so einen Elektromotor einbauen kann. Und das ist natürlich ein Riesenthema, denn vor allem in der Transportbranche werden so ungefähr 90% der eingesetzten Energie werden eben über die Kohlenwasserstoffe eingebracht. Und mit E-Fuels kann man die 1:1 ersetzen. Da muss man dann gar nicht groß irgendwas umbauen. Unsere E-Fuels erfüllen dann alle Spezifikationen, die man dort braucht. Und die kann man beimischen oder teilweise auch zu 100% verwenden.
Ja, jetzt, du meintest, ihr macht sowohl das Equipment, um das herzustellen, als auch stellt ihr selbst her, diese E-Fuels. An sich ist es ja eine relativ junge Firma. Also ihr seid nicht mehr ganz so jung, aber doch trotzdem fast eigentlich ein Startup in gewisser Weise. Ist es ja eigentlich interessant, dass man so zweigleisig fährt. Was ist der Hintergrund, dass ihr gesagt habt, man stellt nicht nur das Equipment her und verkauft es, sondern baut es sogar noch selber auf und betreibt es selber?
Ja, absolut eine berechtigte Frage. Und der Grund dahinter liegt darin, dass wir uns irgendwann überlegt haben, wie kann es eigentlich schneller vorangehen? Denn es muss schneller vorangehen. Wir wollen ja wirklich defossilisieren. Wir brauchen diese Produkte, um auch das Vertrauen da rein aufzubauen, um die Möglichkeiten aufzuzeigen. Und da kann man nicht immer nur im Forschungsmaßstab bleiben oder mal hier eine Pilotanlage, da eine Pilotanlage bauen. Da muss man dann irgendwann mal auch in den Kilotonnenbereich rein. Und da hat Ineratec dann irgendwann gesagt, das machen wir selber. Das können wir, das trauen wir uns zu. Das kann niemand besser als wir selber. Und auf diesem Weg werden wir auch so viel lernen, was dann einfach auch eine ganze Menge wert ist. Und so haben wir das dann selber gemacht.
Es wird ja speziell in letzter Zeit viel auch darüber gesprochen, wer sind denn eigentlich die Abnehmer, die jetzt heute schon jetzt bereit sind, eure Produkte, eure Flüssigkeiten, eure Wachse, du hast das erwähnt, abzunehmen. Und vor allem natürlich interessant, wie viel, jetzt lapidar formuliert, bitte nicht falsch verstehen, muss ein Abnehmer, der von euch die Produkte sich jetzt holt, mehr bezahlen, als wenn er einfach quasi die fossile Alternative sich anschaffen würde?
Ja, genau. Also ich habe es ja eben schon mal so ein bisschen erwähnt, wir bedienen ganz unterschiedliche Sektoren. Es geht vor allem darum, an Stellen unser Produkt einzusetzen, wo man nicht so ohne weiteres elektrifizieren kann. Und da gibt es Bereiche, in denen das Produkt dann verbrannt wird, eben zur Energieerzeugung, zum Beispiel im Transportbereich. Aber es gibt auch die stoffliche Verwertung. Denn sehr, sehr viele Kohlenwasserstoffe werden ja auch stofflich eingesetzt. Und so fächert sich dann auch unsere Kundschaft auf. Also wir haben Kunden, die sagen, wir wollen damit große Fahrzeuge, große Anlagen betreiben. Wir haben natürlich Kunden aus der Luftfahrt. Wo es eigentlich außer, ich komme jetzt gerade von der IREC-Konferenz in Berlin, wo es eigentlich außer SAF gar keine großartig relevante Lösung gibt, um zu dekarbonisieren. Letzte Woche auf der Paris Air Show hat man wieder so den einen oder anderen Demonstrator gesehen, der irgendwie elektrisch unterwegs war, teilweise sogar elektrisch und autonom. Die sind nicht groß, die sind groß wie so ein Taxi. Auf der Mittelstrecke vielleicht kann man sich vorstellen, dass es dann irgendwann 2050 da auch Wasserstoffantriebe gibt. Aber alles, was heute gebaut wird, und das ist ja jeden Tag, also es werden ja jedes Jahr mehr, das ist für mindestens mal, je nachdem, wie man da fragt, Airbus oder Boeing, 22,5 oder 25 Jahre in Betrieb. Das heißt, das muss auch alles irgendwann mal defossilisiert werden. Das heißt, der Luftfahrtsektor ist ganz extrem relevant für uns. Und wenn wir so ein bisschen auf die Wachse schauen, gibt es ein schönes Beispiel eines Kunden, der die Wachse zum Beispiel auch in der Lebensmittelbranche verwendet. Denn wenn man die entsprechend bearbeitet, dann sind die Wachse auch essbar. Und die machen da so praktisch Palmöl-Alternativen aus. Also das heißt, so vegane Alternativen zu Frittenfett oder zum Beispiel backen die da auch Croissants draus.
Interessant.
Ja, genau. Das sind so unterschiedliche Anwendungsbereiche. Aber wir sind da auch sicher noch nicht ganz am Ende von dem, was alles geht.
Aber dann ist es sozusagen schon so, ihr habt tatsächlich jetzt verschiedenste Abnehmer und ihr seid nicht, ist ja manchmal, haben wir den Eindruck in den Gesprächen mit unseren Gästen hier in der Bar, die vielleicht mit Wasserstofferzeugung jetzt schon starten, obwohl sie eigentlich noch nicht so richtig einen Abnehmer haben, jetzt halt sozusagen ihr Angebot auf den Tisch legen und dann hoffen, es entwickelt sich daraus in der Zukunft was. Ihr seid, wenn ich es richtig verstanden habe, in dem Sinne einen Schritt weiter, indem ihr ja sogar jetzt nicht nur halt einen Abnehmer habt, sondern auch verschiedenen Branchen tatsächlich.
Genau so ist es. Also wir sind jetzt noch nicht irgendwie komplett ausverkauft, aber das heißt, wir sprechen auch weiter mit Kunden, aber wir haben Abnehmer und wir glauben auch daran, dass es einfach extrem wichtig ist, die Produkte erstmal zu haben, um dann zu testen, um auch zu verstehen, was geht denn damit eigentlich. Und gleichzeitig ist die Regulatorik ja auch noch relativ dynamisch. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber es gab ja so einen neuen Gesetzentwurf der Umsetzung der RED3-Richtlinie, wo ja auch für Deutschland dann mal die Strafzahlungen definiert wurden, wenn jetzt die ISAF-Quote in 2030 nicht eingehalten wird. Und das führt natürlich auch dazu, dass man sich mal ein bisschen konkreter mit dem Thema auseinandersetzt.
Ja. Ja. Wie geht ihr da dieses ganze Thema Finanzierung eigentlich an? Weil ihr baut da die Anlage selber auf, gleichzeitig habt ihr die Fertigung, um die Anlagen quasi zu verkaufen. Das ist ja einiges an CapEx, was ihr da leisten müsst. Habt ihr da... Das ist ja auch nicht das, was der Venture Capitalist typischerweise macht, dass er irgendwelche Anlagen finanziert, sondern die wollen ja irgendwie schnelle Returns haben. Wie bekommt ihr das gewuppt am Ende?
Ja, das ist eine gute Frage. Also was ich euch ja nicht erzählen brauche, ist, dass halt Deep Tech Infrastruktur-Startups einfach wahnsinnig kapitalintensiv sind. Ne? Also die Entwicklungsphasen sind lang, die Iterationszyklen sind groß. Es ist nicht einfach Software, die man mal eben so testet. Entsprechend ist jetzt auch unsere Kapitalgeberstruktur ein bisschen anders als von einem Direct-to-Consumer-Startup aus Berlin zum Beispiel. Und es gibt aber dann natürlich trotzdem auch die klassischen Venture-Capital-Investoren. Wir haben an Bord aber auch ziemlich viele strategische Investoren oder Corporate-VCs, die eben im Hintergrund auch noch mit im Kopf haben, wie könnte das eventuell in unser Technologieportfolio der Zukunft passen. Und um jetzt mal so ein paar Spotlights zu geben, also die letzte Finanzierungszusage, die wir bekannt gegeben haben, war dann mit der EIB und mit Breakthrough Catalyst. Und da ging es zum einen um einen Grant und zum anderen um einen Venture-Debt. Die Finanzierungsrunde davor wurde angeführt von Piva. Und das ist natürlich auch ein strategischer Hintergrund dieser Investition. Und es ist aber auch ganz spannend und auch sehr, sehr wichtig für uns, dass wir natürlich von jedem Investor, und Ineratec hat da eine relativ große Bandbreite, auch sehr, sehr wichtigen inhaltlichen Input bekommen. Also das heißt, wir haben Leute, die sich extrem gut mit der Technologie auskennen, Leute, die sich mit den Märkten auskennen, dann auch Investoren, die möglicherweise mal dabei helfen können, sowas auch im großen Maßstab zu bauen und zu implementieren. Also zum Beispiel ein Samsung ist auch investiert und ein Honda wiederum zum Beispiel auf der Abnehmerseite. Und so haben wir das Portfolio an Investoren entwickelt über die Jahre.
Wie erlebst du denn die Verhandlungen mit den Investoren? Weil wir haben speziell in letzter Zeit jetzt einige Male im Podcast gehört, dass die Verhandlungen vor einigen Jahren noch wesentlich einfacher waren, als sie es aktuell waren. Hat vielleicht jetzt sowas mit der gesamtwirtschaftlichen Lage zu tun, aber schon auch, so hatten wir den Eindruck, so hatten es auch unsere Gäste zum Teil als Eindruck, dass diese Themen, über die wir jetzt heute sprechen, eben halt sowas wie die Defossilierung, vielleicht die Energiewende im weitesten Sinne, im aktuellen Umfeld so ein bisschen an Sexiness verloren haben. Habt ihr auch den Eindruck?
Also die Investoren, mit denen wir sprechen, das sind in der Regel Investoren, die sich extrem gut auskennen und die auch einen sehr langen Horizont haben. Ich glaube, wenn man so im allgemeinen Generalist Venture Capital Umfeld unterwegs ist, dann ist das mit Sicherheit ein Trend, den man sieht. Das ist jetzt an unserer Stage, sind das aber auch nicht mehr so die primäre Fokusgruppe. Ja. Was wir natürlich sehen und auch was sich über die Runden so entwickelt hat und auch über die Jahre, wo halt eben in Climate Tech und Deep Tech investiert wird, ist, dass die Investoren natürlich immer besser informiert sind und immer bessere Fragen stellen und bessere und detailliertere Due Diligences machen. Also die letzte Due Diligence mit der EIB und Breakthrough Catalyst war auch schon wahnsinnig detailliert und hat uns auch weitergebracht inhaltlich, weil einfach extrem gute Fragen gestellt wurden. Und das sind definitiv Entwicklungen, die man beobachten kann. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass irgendwo das Interesse an dem Sektor grundsätzlich nachlässt. Denn jeder, der...
Ja, so ein bisschen der Hype, der vielleicht ein bisschen abflaut, aber die Grundhaltung dazu ist weiterhin, gerade von den wichtigen Leuten, ist weiterhin gegeben.
Ja, also ich meine, das Thema geht ja auch nicht weg. Das, worum wir uns gerade kümmern, also ich glaube, zu dem Thema Net Zero und Defossilisierung sind natürlich andere Themen dazugekommen. AI ist ein wichtiges Thema, aber auch Resilienz ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, wo wir auch eine ganz wichtige Value Proposition haben als Ineratec, als Hersteller von Kraftstoffen, der unabhängig von fossilen Lieferketten ist. Insofern, das entwickelt sich alles immer mit der Zeit.
Ja. Ja. Jetzt, wenn wir auf euer Projekt da eingehen. Ihr habt gesagt, der Demonstrator steht. Ich glaube zumindest, ich habe auf der Webseite gelesen, die ersten kleinen Fläschchen an SAF ist oder E-Fuel ist abgefüllt worden. Da gibt es auf eurer Webseite so ein kleines Video, wo das übergeben wird. Sieht natürlich ziemlich cool aus, aber was ist denn der aktuelle Status?
Das ist jetzt kein Demonstrator, wie man den typischerweise im Labor findet. Es ist eine Demoscale-Anlage, die wir im Industriepark Frankfurt-Höchst gebaut haben. Das ist so die erste kommerzielle Anlage von Ineratec. Das heißt, diese Anlage stellt kommerziell relevante Mengen her. Wenn die läuft auf voller Kapazität, sind das 2500 Tonnen pro Jahr, also 2,5 Kilotonnen. Da sind wir nicht mehr im Labormaßstab. Das Tanklager, was dort steht, ist auch ziemlich groß und trotzdem, wenn die Anlage voll läuft, muss da sehr, sehr regelmäßig abgeholt werden. Also das heißt, diese Flasche, die wir auch in dem Video gezeigt haben, das war tatsächlich der First Drop. Das ist immer ein sehr, sehr wichtiger und emotionaler Moment auch, auf den man sehr lange hinarbeitet. Da wird dann natürlich abgefüllt und direkt vorgezeigt. Aber jetzt aktuell wird nicht mehr in kleine Laborflaschen abgefüllt, sondern eher in größere Container und dann auch in das Tanklager.
Und das bedeutet, die Kunden holen dann wahrscheinlich direkt vor Ort bei euch ab quasi und geben euch einfach halt Art und Menge sozusagen bekannt, die da abgeholt werden, richtig?
Genau, also die Demonstrationsanlage, die wir in Frankfurt-Höchst haben, die ist, so wie sie gerade da steht, ist sie darauf ausgelegt, eine flüssige Fraktion und eine feste Fraktion abzuscheiden. Das heißt, wir haben einen Wachstank, feste Fraktion, und dann praktisch einen FT-Crude-Tank dort stehen, also zwei große Türme. Direkt daneben werden wir aber auch eine Upgrading-Anlage bauen. Das heißt, in dieser Upgrading-Anlage werden wir dann in der Lage sein, tatsächlich auch zum Beispiel Sustainable Aviation Fuel herzustellen und auch Diesel in Winterqualität. Und das wird jetzt über die nächsten 1 bis 2 Jahre passieren. Und genau, also zum Thema Abholen ganz konkret. Ja, wir haben da eine Tankanlage, da kann man mit dem Tankwagen vorfahren und direkt ab.
Und sich den Tank voll machen lassen.
Ja, richtig. Genau.
Ja, aber das bedeutet jetzt, ohne das als Vorwurf zu formulieren, jetzt hast du meine nächste Frage schon so ein bisschen vorweggenommen, was sind die nächsten Schritte? Das heißt für euch jetzt wirklich wahrscheinlich dann halt konkret wahrscheinlich das Upgrading jetzt zu installieren, so dass dann im weitesten Sinne auch Endprodukte dann direkt hergestellt werden können. Und auch dann wahrscheinlich direkt ja auch genutzt werden können dann eben von Kunden.
Genau, also das heißt, auch die Produkte, die wir jetzt herstellen, werden von Kunden genutzt werden. Die werden nur woanders abgegradet. Genau. Aber das ist ein wichtiger Schritt, dass wir selber unser eigenes Upgrading machen. Der nächste Schritt ist für uns aber, und das treiben wir gerade parallel voran, sind die nächsten großen Projekte. Denn wir wollen nicht auf dem Maßstab von 2,5 Kilotonnen pro Jahr bleiben, sondern das will deutlich, deutlich größer werden. Und da sind wir gerade dabei, eine Pipeline zu entwickeln und das hoch zu skalieren und dann hoffentlich möglichst schnell auch die nächste FID zu treffen, um weiterbauen zu können.
Ja. Also da wollt ihr wirklich eigene Anlagen weiter aufbauen?
Genau, das ist der Plan und damit wir auch dem Markt weitere Mengen zur Verfügung stellen können. Denn der Bedarf ist auf jeden Fall da und die Notwendigkeit sowieso.
Seht ihr den Bedarf in eurer aktuellen Situation vor allem hier in Deutschland oder sagen wir mal in Mitteleuropa oder habt ihr auch den Blick schon geweitet und auf andere Regionen geworfen?
Nein, der Bedarf ist auf jeden Fall global. Also natürlich ist das, was in Deutschland passiert, einem so präsenter, aber nicht nur die EU hat ja reguliert, zum Beispiel eine Quote für Sustainable Aviation Fuel eingeführt, sondern zum Beispiel auch UK. Es gibt auch zum Beispiel Singapur, die sagen, wir wollen das auf jeden Fall haben. Es gibt andere Regionen, die dann wirklich einen Hochlauf haben wollen. Wir haben nämlich auch sehr viele Investoren aus dem asiatischen Raum, die hoch interessiert daran sind. Und auch diese, sowohl die Anlagen als auch die Fuels voranbringen.
Aber der Transport jetzt speziell nach Asien wird wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich wirtschaftlich sinnvoll sein, könnte ich mir denken. Das heißt, wenn ihr wirklich in größerem Maßstab Asien betrieben wollt, wird wahrscheinlich dort auch eine Anlage entstehen.
Genau, also wir diskutieren tatsächlich auch viele Anlagen in Asien, auch mit unseren Partnern zusammen. Da gibt es sehr, sehr spannende Projekte. Natürlich immer etwas andere Herausforderungen, aber viel biogenes CO2, erneuerbaren Strom gibt es dort auch.
Wahrscheinlich dann tatsächlich den Vorteil, dass ihr beides habt, dass ihr halt auch eine Anlage dann hinstellen könnt, wo der Bedarf ist und nicht darauf angewiesen seid, dass jemand das da hinschippert quasi, oder?
Auf jeden Fall. Also wenn man sowas macht, wie wir gerade tatsächlich eine neue Kategorie an grünen Molekülen zu etablieren, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass man wirklich nicht nur die Technologie versteht, sondern die gesamte Lieferkette und auch den Markt und so weiter und das alles überblicken kann, um eben den Hochlauf zu gewährleisten.
Ja. Also es ist ja wahnsinnig spannend, dass ihr da so große Pläne habt und dass es wirklich so greifbar ist bei euch. Wenn man jetzt generell in der Wasserstoffindustrie sich so umhört oder generell auch das typische LinkedIn anschaut, dann wird es ja oft gesagt, die E-Fuels, die lohnen sich nicht, das ist alles viel zu teuer, macht alles keinen Sinn und so weiter, wird es ja eigentlich runtergeredet. Hast du ein...
Effizienz wird oft genannt.
Genau, die Effizienz wird dann als Grund genannt. Hast du ein Gefühl oder eine Erklärung, warum das so irgendwie so divergiert? Irgendwie einerseits habt ihr wirklich greifbare Fortschritte und ihr habt Kunden und es gibt das Interesse dran und dann gibt es andere Leute, die sagen, ja, das ist alles nur ein Hirngespinst.
Zum Scheitern verurteilt.
Ja. Ich glaube, erstmal grundsätzlich ist es in jedem Bereich so, bei jeder Innovation, dass es halt diese Boom- und Bust-Cycles gibt. Es gibt immer so den typischen Hype-Cycle. Das gab es auch beim Thema AI, das gab es auch beim Thema Bitcoin, kann man das immer ganz schön, schön erkennen. Innovationen an und für sich sind nie einfach, sonst würde es ja auch jeder machen. Das ist beim Thema Wasserstoffwirtschaft nicht anders und auch die fossile Industrie hat über 100 Jahre gebraucht, um auf diesem wahnsinnigen Effizienzniveau zu sein, wo sie sich heute befindet. Also das heißt, ich bin da gar nicht so verwundert, dass es auch mal zwischendurch einen Teil der Tränen gibt, wo sich alle fragen, warum machen wir das ja eigentlich? Mhm. Ich glaube, der Fehler im letzten Hype-Cycle so ein bisschen war, dass das nicht von der Nachfrage aus gedacht wurde, sondern sehr, sehr viel wirklich nur von der Supply-Seite. Es wurde viel gefördert, viel Regulatorik auch entworfen, ohne sich wirklich ganz genau zu überlegen, wie sie dann funktionieren soll.
Genau,
also das heißt, wir, und das machen wir vielleicht ein bisschen anders, kommen sehr, sehr stark von der Kundenseite her. Und wir schauen uns da an, wer will kaufen, wer muss kaufen und entwickeln entsprechend die Mengen, die Produkte und führen auch die Gespräche. Und Wasserstoff ist für uns natürlich ein ganz, ganz zentraler Treiber, also ein ganz zentraler Input, treibt einen Großteil der Kosten. Das heißt, wir sind auch auf die Wasserstoffinfrastruktur angewiesen, aber wir versuchen jetzt nicht erst ganz von vorne anzufangen und den Wasserstoff zu erzeugen, um dann vielleicht hoffentlich irgendwann mal was zu verkaufen.
Siehst du auf der Beschaffungsseite, jetzt hast du Wasserstoff schon erwähnt, einen Flaschenhals? Fällt es euch schwer, an Wasserstoff ranzukommen?
Grundsätzlich ist die Infrastruktur natürlich noch nicht da, wo wir sie brauchen, wenn wir mal ganz groß in den Scale-up so.
Und jetzt hat er höchstwahrscheinlich ja eh schon sehr gut aufgestellt für die Anlage quasi. Ich meine, es ist wahrscheinlich relativ gut, noch in Höchst an Wasserstoff ranzukommen, in anderen Regionen wahrscheinlich schwieriger, könnte ich mir denken.
Ja, aber grundsätzlich, es gibt an ganz vielen verschiedenen Orten der Welt gibt es grünen Strom. Der ist auch, zumindest zeitweise, ist der sehr, sehr günstig. Es gibt mittlerweile Elektrolyseure, die auch gut funktionieren, die man kaufen kann, hinstellen kann. Es gibt biogenes CO2. Und eine Sache, die uns enorm hilft, ist die Tatsache, dass die Eneratec-Anlagen sehr kompakt und modular sind und auch lastflexibel. Und was heißt das? Wir müssen nicht zwangsläufig in einer Größenordnung von 100 Kilotonnen pro Jahr produzieren, damit das irgendwie wirtschaftlich ist. Wir können das auch deutlich kleiner. Die Firma kommt ja aus dem Bereich mikrostrukturierte Reaktoren. Die skalieren nicht so wie eine klassische Chemieanlage, die skalieren eher so wie eine Batterie oder wie Solarzellen. Das heißt, es gibt natürlich Vorteile, wenn man das in einem größeren Maßstab baut, aber die sind irgendwann nicht mehr so gigantisch. Das heißt, der Vorteil, der daraus entsteht, ist, wir kommen deutlich näher an die erneuerbaren Energien ran, auch an den grünen Wasserstoff, können da eine Menge Kosten einsparen, um den dann wirklich effizient zu nutzen. Und das hilft uns natürlich dabei, sowas zu erschließen. Und dann gibt es natürlich noch, und das ist das, was wir jetzt in Frankfurt-Höchst auch nutzen, diesen sogenannten Over-the-Fence-Hydrogen. Also das heißt, Hydrogen-Wasserstoff, der bereits schon produziert wird, in einer gewissen Größenordnung. Und da können wir sehr, sehr oft mit unseren modularen Anlagen einfach andocken. Ja.
Und der im schlimmsten Fall in den letzten Jahren einfach verbrannt worden ist oder
abgeblasen. Genau, der wird einfach energetisch genutzt. Genau. Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, nicht der beste Weg, den zu nutzen. Ja.
Wenn du sagst, es gibt natürlich die Länder, die dann in Zukunft oder jetzt schon extrem günstigen erneuerbaren Strom haben, da dann auch extrem günstigen Wasserstoff herstellen können. Glaubst du, der wird dann in Zukunft vielleicht nach Deutschland gebracht und dann macht ihr hier diese E-Fuels draus oder wird es nicht dazu führen, dass dann die E-Fuels auch direkt vor Ort hergestellt werden und dann die E-Fuels fertig quasi nach Deutschland exportiert werden?
Unsere Hypothese ist ganz klar, dass der letztere Weg der bessere ist. Einfach aufgrund der deutlich höheren Energiedichte und der Tatsache, dass diese ganze Logistik, die Infrastruktur heute schon besteht. Unsere Kohlenwasserstoffe sind ja nicht chemisch anders als die fossilen Kohlenwasserstoffe. Das heißt, wir können die gleiche Infrastruktur nutzen und Strom über längere Distanzen zu transportieren, Wasserstoff über längere Distanzen zu transportieren, das ist extrem ineffizient.
Ja.
halt dann wahrscheinlich, wenn es um den Transport geht, ja im weitesten Sinne in Konkurrenz mit Ammoniak, könnte ich mir denken. Wie siehst du da eure Vorteile, vielleicht auch Nachteile möglicherweise, weil speziell auf diese Umwandlung in Ammoniak, den Transport von Ammoniak über lange Strecken in flüssiger Form und dann eben halt Rückverwandlung in Wasserstoff zum Beispiel hier in Europa, wird ja schon deutlich vermehrt gesprochen in letzter Zeit.
Ja, also ich glaube, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, was jetzt tatsächlich der richtige Pfad ist. Und möglicherweise gibt es auch die Existenz von mehreren Pfaden in der Zukunft unterschiedlicher Anwendungsbereiche. Und was, glaube ich, in der ganzen Debatte immer sehr wichtig zu sagen ist, wir brauchen die alle. Wir brauchen alle Pfade. Wir brauchen auch eine Offenheit bezüglich der unterschiedlichen Technologien. Wir glauben an unseren Weg, wir glauben an die Fischer-Tropsch-Route und an die Nähe zu den erneuerbaren Energien und die Erzeugung in modularen Anlagen vor Ort und dann den Transport der Kohlenwasserstoffe zum Endverbraucher.
Ja, also es ist wahnsinnig faszinierend. Ich glaube, unsere Zeit ist schon wieder voll eigentlich.
Leider, ja.
Nichtsdestotrotz vielleicht noch als Abschluss, gibt's noch was, was du loswerden willst, was wir jetzt noch nicht abgedeckt haben in unserem Gespräch?
Ich glaube, wir haben den Bereich schon ganz gut gecovert. Wir freuen uns enorm darüber, dass Aero One in Frankfurt höchst jetzt läuft. Wir glauben, das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal, nicht nur für den Bereich Sustainable Aviation Fuel, sondern auch für die anderen grünen Moleküle, die wir da draußen ganz dringend benötigen und natürlich auch für die Wasserstoffwirtschaft. Und wir freuen uns, den Weg in Zukunft gemeinsam zu gehen.
Wer mehr Informationen über das Projekt haben möchte, hatte Johannes ja eigentlich schon verraten quasi, aber es ist jetzt auch kein großes Geheimnis, dass ihr auf eurer Webseite wahrscheinlich zu finden. Hast du noch irgendwelche Verweise, Quellen, Veranstaltungen oder sowas, auf die du hinweisen möchtest, die vielleicht für Hörerinnen und Hörer interessant sind?
Dafür ist es jetzt vielleicht ein bisschen zu spät, aber die Hydroverse Convention ist natürlich eine super Adresse. Nee, aber ansonsten freue ich mich auch immer direkt über Zuschriften, wenn jemand in Kontakt treten will. Sei es von der Upstream-Seite, von der Downstream-Seite, von der Technologie-Seite. Wir sind sehr, sehr offen für den Dialog und immer erreichbar.
Ein sehr gutes Stichwort, denn für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ist damit verbunden natürlich wie immer der Aufruf, uns doch zu schreiben, euch zu melden, uns euer Feedback zukommen zu lassen, sowohl zum Podcast allgemein, zur heutigen Episode und natürlich auch eure Fragen an Max, die wir selbstverständlich dann gerne weiterleiten. Ihr könnt entweder das Kontaktformular auf unserer Webseite nutzen, www.hydrogenbar.de, oder noch einfacher, ihr schreibt uns eine E-Mail an die Adresse kontakt@hydrogenbar.de.
Genau. Lasst es uns wissen und damit wünschen wir euch eine tolle Woche.
Ja.
Viel Spaß euch und natürlich vielen, vielen Dank dir, Max, dass du die Zeit hier gefunden hast.
Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Macht's gut und wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit einer neuen Folge des Hydrogen Bar Podcasts. Als letztes noch ein herzliches Dankeschön an die Woche des Wasserstoffs, die diese Episode unterstützt haben und natürlich auch an den H2Hub, die uns eingeladen haben, hier im Rahmen der Hydroverse Convention diese schöne Episode aufzuzeichnen. Vielen Dank, macht's gut, bis bald.